Hi, willkommen bei Vier Pfoten und ein Querdenker. Hier geht's mal lehrreich, mal sarkastisch, mal lustig um ein völlig anderes Leben mit Hund. Eben jenseits von dem, was du bisher kennst. Bin Christine von der Dharma Academy und los geht's.
Jetzt müssen wir uns mal intensiv Gedanken über unseren Hund machen. Gedanken darüber, ob alles das, was wir so immer in das Verhalten unserer Hunde reininterpretieren, auch für den Hund so stimmt. Fakt ist, Hunde sind wie Kinder. Aber unsere Hunde sind auch gleichzeitig erwachsen. Mit erstaunlichen Fähigkeiten. Mit solch erstaunlichen Fähigkeiten, die menschliche Kinder sie niemals haben werden. Abgesehen davon erleben sie auch unsere Welt nicht so, wie wir sie erleben. Wir kommen also jetzt zu dem großen Drahtseilakt, den wir bewältigen müssen. Jedenfalls dann, wenn wir unseren Hunden wirklich gerecht werden wollen. Dieser Drahtseilakt nennt sich introspektive Übung. Ja, Hunde haben die gleichen Emotionen wie wir Menschen. Aber empfinden sie deshalb auch genauso wie wir? Eher nicht. Es ist doch schon so, dass jeder Mensch die Welt um sich herum mit seinen eigenen Augen sieht. Und jedes Weltbild ist individuell. Grob gesagt sieht der eine alles rosarot, der andere dunkelschwarz und der dritte eben alle Schattierungen dazwischen. Der eine liebt sein Auto mehr als seine Familie, der andere liebt überhaupt nichts und niemanden außer sich selbst und auch das nur vielleicht. Viele Menschen können sich selbst nicht ausstehen. Daraus entsteht Neid, Missgunst und daraus dann eventuell wieder Scham und schlechtes Gewissen, so man denn noch sowas hat. Und schon haben wir ein Gefühl, naja, eine Emotion, die unsere Hunde nicht kennen. Neid, Scham, schlechtes Gewissen, das kennen sie nicht, das haben sie nicht. Diese Emotionen sind unseren Hunden fremd. Ein Hund handelt immer mit dem Bewusstsein, es richtig zu machen. Er tut stets sein Bestes. Er ist, wie er ist. Er will niemandem schaden und schon gar nicht seinen Menschen. Und die meisten Fehler, die er angeblich macht, sieht er nicht ein, kann er nicht einsehen. Außerdem ist Scham ein Gefühl, das allein mit dem menschlichen Moralverständnis zusammenhängt. Ja, Moral ist quasi eine Erfindung des Menschen, nicht mehr und nicht weniger. Woher soll ein Hund das kennen? Befassen wir uns also einmal intensiv mit der Welt unseres Hundes. Und jetzt bist du wieder dran und darfst mal selbst probieren. Wir starten also jetzt mit der introspektiven Übung. Und das funktioniert nur, wenn diese Übung auch mit einem Verständnis dafür einhergeht, wie tiefgreifend der Unterschied in der Umwelt zwischen uns und, ich sag mal, einem anderen Tier ist. Wir können das erkennen, indem wir die Umwelt eines Tieres, also die Umwelt erkennen, die er lebt und darauf einwirken. Und wir können versuchen, unseren Hund zu verkörpern. Allerdings im Bewusstsein der Einschränkungen, die unser Sinnessystem unserer Fähigkeit, es wirklich zu tun, auferlegt. Also versuchen. Verbring doch mal einen Nachmittag auf der Höhe deines Hundes. Du wirst überrascht sein. Wenn wir mal jeden Gegenstand, auf den wir an einem Tag stoßen, genau und intensiv riechen, ja, selbst mit unseren verarmten Schnäuzchen, dann erhalten wir eine neue Dimension für ansonsten vertraute Dinge. Versuch doch mal, auf alle Geräusche in dem Raum zu achten, in dem du dich jetzt befindest. An die Geräusche, an die du dich längst gewöhnt hast und die du normalerweise ausschaltest. Hör das Geräusch, das ein Lastwagen macht, der gerade rückwärts einparkt. Dieses widerliche, durchdringende Piepsen. Hör auf das Bellen der Hunde in der Nachbarschaft. Oder das Geräusch, wenn jemand seinen Stuhl zurechtrückt. Das Geräusch beim Umblättern einer Seite. Oder das Kratzen eines Stifts beim Schreiben. Oder sogar das ganz leise Geräusch der Tasten beim Tippen auf deinem Laptop. Ja, sogar das Geräusch einer Pflanze, die sich im Wachstum ausdehnt. Oder die Ultraschallschreie der Insektenpopulation, die immer unter deinen Füßen ist, ob du willst oder nicht. Könnten diese Geräusche im Sinnesuniversum eines Hundes im Vordergrund stehen? Selbst die Gegenstände in einem Raum sind in gewisser Weise nicht dieselben Gegenstände für ein Tier. Ein Hund, der sich im Raum umschaut, denkt nicht, dass er von menschlichen Dingen umgeben ist. Er sieht Hundesachen. Wozu ein Objekt unserer Meinung nach dient oder woran es uns denken lässt, kann mit der Vorstellung des Hundes über die Funktion oder Bedeutung desselben Objekts entweder übereinstimmen oder auch nicht. Objekte werden dadurch definiert, wie man auf sie einwirken kann. Einem Hund mögen Stühle generell gleichgültig sein. Aber wenn er aus irgendeinem Grunde gemerkt hat oder darauf trainiert wird, auf einen Stuhl zu springen, dann lernt er, dass der Stuhl einen Sitzton hat. Es gibt da einen Wissenschaftler, der sagt, also Gegenstände haben sogenannte funktionale Töne. Darauf müssen wir jetzt endlich weiter eingehen. Also, der Hund weiß, man kann drauf sitzen. Später könnte der Hund dann selbst entscheiden, dass auch andere Gegenstände einen Sitzton haben. Ein Sofa, ein Stapel Kissen, der Schoß einer Person und bei uns sogar manchmal ein anderer Hund. Aber andere Dinge, die wir als stuhlartig identifizieren, werden von Hunden nicht so wahrgenommen. Hocker, Tische, Sofalehnen. Die gehören zu einer anderen Kategorie von Objekten. Vielleicht sind sie für den Hund einfach Hindernisse auf dem Weg zum Essensambiente in der Küche. Oder aber irgendwas, um unendlichen Frust oder Angst abzubauen. Also zum Zerfleddern. Wenn wir mal drüber nachdenken, dann werden wir erkennen, wie sich der Hund und der Mensch in unseren Weltanschauungen überschneiden, aber auch wie wir uns unterscheiden. Viele Gegenstände auf der Welt haben für Hunde einen S-Klang. Wahrscheinlich viel mehr, als wir den als solches wahrnehmen. Fäkalien zum Beispiel gehören für uns einfach nicht zum Speiseplan. Aber da sind Hunde in der Regel anderer Meinung. Hunde können Töne haben, die wir überhaupt nicht haben, auch niemals haben werden. Nehmen wir mal Rolltöne. Rolltöne sind für Hunde Dinge, in denen man fröhlich rollen könnte oder mit denen man fröhlich rollen könnte. Sofern wir nicht besonders verspielt oder jung sind, ist unsere Liste an Rolltönen, Rolltonobjekten klein bis gleich null. Unsere Hunde lieben es aber zum Beispiel, mit scheppernden Flaschen rumzurennen. Oder eben diese Bälle da mit Kugel drin, weil die eben was machen, durch die Gegend zu schubsen. Und viele gewöhnliche Gegenstände, die für uns eine ganz bestimmte Bedeutung haben, Gabel, Messer, Hammer, Reißzwecken, Fächer, Uhren und so weiter, die haben für Hunde wenig oder gar keine Bedeutung. Für einen Hund gibt's keinen Hammer. Ein Hund agiert nicht mit oder auf einem Hammer. Deswegen hat er für einen Hund keine Bedeutung. Es sei denn, es überschneidet sich mit einem anderen bedeutungsvollen Objekt. Also zum Beispiel wird der Hammer von einer geliebten Person geführt. Oder ein anderer Hund hat drauf gepinkelt. Oder der Hund stellt fest, dass der Holzgriff sich prima wie ein Stock kauen lässt. Wenn ein Hund auf einen Menschen trifft, kommt es zu einem Umweltkonflikt. Und der führt häufig dazu, dass Menschen falsch verstehen, was ihr Hund tut. Der Mensch sieht einfach die Welt nicht aus der Perspektive des Hundes. Jedenfalls nicht so, wie der Hund sie sieht. Und diese Fehlinterpretationen machen uns dann zu schaffen. Und vor allen Dingen unserem Hund. Ganz krass kommt das immer zutage, wenn es um das Bett geht. Zum Beispiel bestehen viele Hundebesitzer häufig mit ernstem Ton drauf, dass ein Hund niemals auf dem Menschenbett liegen darf. Um die Ernsthaftigkeit dieses Diktums dann zu untermauern, kauft dieser Besitzer vielleicht etwas, was ein Kissenhersteller als Hundebett bezeichnet hat, und legt es auf den Boden. Der Hund wird ermutigt, sich auf dieses spezielle Bett, das nicht verbotene Bett, draufzulegen. Normalerweise wird der Hund das auch widerwillig irgendwann tun. Und so darf man zufrieden sein. Wieder eine gelungene Hund-Mensch-Interaktion. Denkste. Wie oft findest du denn dann, wenn du das gemacht hast, nach deiner Abwesenheit auf deinem Bett einen warmen, zerknitterten Stapel Laken vor? Auf dem kürzlich entweder der wedelnde Hund, der dich an der Tür begrüßte, oder ein unsichtbarer, schläflicher Eindringling lag. Es fällt uns nicht schwer, die Bedeutung der Betten für den Menschen zu erkennen. Allein die Namen der Objekte verdeutlichen die Situation. Das große Bett ist für Menschen, das Hundebett ist für Hunde. Menschliche Betten stehen für Entspannung, können aufwendig mit speziell ausgewählten Laken ausgestattet sein oder vielleicht auch alle möglichen flauschigen Kissen aufweisen. Das Hundebett dagegen ist ein Ort, in dem wir normalerweise nie sitzen oder liegen würden. Es ist relativ günstig und wird eher mit Kauspielzeug als mit Kissen geschmückt. Aber was ist mit dem Hund? Zunächst gibt es keinen großen Unterschied zwischen den Betten. Außer vielleicht, dass unser Bett unendlich viel begehrenswerter ist. Warum? Weil unsere Betten nach uns riechen, während das Hundebett nach allem Möglichen riecht, aber sicher nicht nach uns. Manche Hundebetten sind sogar mit irgendwelchen Zedernspänen ausgestattet, die also den Hund in ein absolutes Chaos stürzen, geruchsmäßig, weil die Dinger eben den Eigengeruch total überdecken, aber sind ja angenehm für uns Menschen. Und unsere Betten sind da, wo wir sind, wo wir untätige Zeit verbringen und vielleicht Krümel oder Kleidung abwerfen. Die Vorliebe des Hundes? Unbestreitbar unser Bett. Der Hund weiß nicht alles über das Bett. Er weiß nicht, was es für uns zu einem ganz besonderen Objekt macht. Es könnte tatsächlich sein, dass er herausfindet, dass mit dem Bett was anders ist. Nämlich, weil er immer wieder dafür beschimpft oder runtergeschubst wird, wenn er drauf liegt. Selbst dann ist das, was der Hund kennt, weniger Menschenbett als Hundebett, sondern einfach Ding, auf dem man angeschrien wird, weil man drauf liegt. Oder Ding, auf dem man nicht angeschrien wird, weil man drauf liegt. Ist das fair? Aber ganz abgesehen davon, dass ein Hund immer die Nähe seines Menschen bevorzugen wird, also auch im Menschenbett schlafen will, weil es für ihn sicher ist und er sich in dieser Sicherheit ganz getrost entspannen kann. Und das geht auf dem Hundebett nicht. Da ist er allein und unbewacht, das heißt unbeschützt. Oder aber er teilt sein Hundebett mit einem Kumpel, sodass sich dann beide gegenseitig Schutz geben. Zurück zum Wert des Menschenbetts für den Hund. In der Hundewelt haben Betten keine besonderen Funktionston. Hunde schlafen und ruhen sich da aus, wo sie sicher sein können und nicht auf Objekten, die für Menschen dafür vorgesehen sind. Für Schlafplätze gibt's möglicherweise einen funktionalen Grundton. Hunde bevorzugen Orte, an denen sie sich vollständig hinlegen, also ausbreiten können, an denen die Temperatur wünschenswert ist, an denen sich andere Mitglieder ihrer Truppe oder Familie in der Nähe befinden oder am besten ganz nah dran und an denen sie sich sicher und entspannt aufhalten können. Wo im Haus ist das? Kommen wir zum nächsten heißen Thema, Hundeküsse. Diese Küsse sind Lecken, sabberndes Lecken ins Gesicht oder konzentriertes, ausgiebiges Lecken der Hand oder feierliches Polieren mit der Zunge eines Fingers oder sonstiges. Lecken ist ein Zeichen der Zuneigung. Zuneigung und Liebe sind nicht nur die jüngsten Konstrukte einer Gesellschaft, die Haustiere wie kleine Menschen behandelt. Solche kleinen Menschen, die bei schlechtem Wetter in Schuhe gesteckt, für Halloween und Weihnachten verkleidet werden. Und das ist wirklich unwürdig, ja sogar herabwürdigend für den Hund. Charles Darwin zum Beispiel, und von dem bin ich überzeugt, dass er seinen Hund nie als Hexe oder Kobold verkleidet hat, schreibt zum Beispiel, dass er von seinen Hunden Leckküsse bekommen habe. Er war sich ihrer Bedeutung sicher. Hunde hätten, so schrieb er, eine eindrucksvolle Art, ihre Zuneigung zu zeigen, nämlich indem sie die Hände oder Gesichter ihrer Herren lecken. Hatte Darwin recht? Erstmal die schlechte Nachricht. Forscher wilder Kaninen, also Wölfe, Kojoten, Füchse und andere Wildhunde, berichteten, und dadurch ist ein neues Gerücht entstanden, dass die Welpen das Gesicht und die Schnauze ihrer Mutter lecken, wenn sie von der Jagd nach Hause kommen. Einfach, um sie zum Erbrechen zu bringen und dann, naja, damit die Welpen was zu futtern haben. Das Lecken um den Mund herum schien also der Auslöser zu sein, der sie dazu anregt, etwas schön teilweise verdautes Fleisch zu erbrechen. Wie enttäuscht müssen dann meine Hunde sein, dass ich nicht ein einziges Mal halb gegessenes Kaninchenfleisch für sie ausgewirkt habe. Ja, Quatsch. Nun die gute Nachricht. Durch diesen funktionalen Einsatz des Mundleckens Also, wir sagen Küsse. Ist das Verhalten zu einer ritualisierten Begrüßung bei den Hunden geworden? Mit anderen Worten, es erfüllt längst nicht mehr die Funktion, um Essen zu bitten, sondern es wird verwendet, um Hallo zu sagen. Hunde und Wölfe lecken einfach die Schnauze, um einen anderen Hund zu Hause willkommen zu heißen. Aber auch um einen olfaktorischen Bericht darüber zu kriegen, wo der Heimkehrer war oder was er gemacht hat. Mütter säubern ihre Welpen nicht nur durch Lecken. Sie lecken sie oft auch ein paar Mal, wenn sie nach kurzer Zeit wieder zusammenfinden. Ein jüngerer oder schüchterner Hund leckt möglicherweise die Schnauze oder die Schnauzenumgebung eines größeren Hundes. Manchmal, um ihn zu besänftigen. Manchmal aber einfach nur, um Hallo zu sagen. Vertraute Hunde können sich gegenseitig lecken, wenn sie sich auf der Straße am Ende der Leine begegnen. Es kann dazu dienen, durch den Geruch zu bestätigen, dass der Hund, der auf sie zustürmt, der ist, für den sie ihn auch halten. Da diese Begrüßungslecks oft von Schwanzwedeln, spielerisch geöffneten Mündern und Händen und allgemeiner Aufregung begleitet werden, ist es nicht übertrieben zu sagen, dass diese Lecks ein Ausdruck der Freude darüber sind, dass man zurückgekehrt ist. Und nun verbieten, weil es eklig ist? Mensch, verdammt, halt dir keinen Hund, wenn du so empfindest. Was geht nun in einem Hund vor, der nicht im Menschenbett bei seinem Menschen schlafen darf, eventuell sogar noch ganz woanders platziert wird, der, wenn er seinen Menschen begrüßt, zurückgestoßen wird? Was passiert, wenn wir den Hund bei unserer Heimkehr ignorieren, nur weil er vor Freude völlig aus dem Häuschen ist? Oder anders gefragt, was passiert, wenn du deinen Liebsten eine ganze Weile nicht gesehen hast, du dich über seine Rückkehr freust wie Bock und der gibt dir dafür eine schallende Ohrfeige? Jetzt liegt's an dir. Nimm mal wieder die Perspektive deines Hundes ein. Denk nach. Fühl dich rein. Indem wir uns die Umwelt von Hunden vorstellen, werden wir in der Lage sein, andere Vermenschlichungen, nämlich die falschen, zu dekonstruieren. Falsche sind Hunde in Kleidchen stecken, Regenmäntel anziehen, weil es nass ist, im Kinderwagen spazieren etc., also wenn der Hund gesund ist. Wir können das Schuldgefühl unseres Hundes beim Kauen irgendeinem Schuh, die Rache eines Hundes, der sich an einem super teuren Schal vergreift. Wir können das vergessen, weil es einfach nicht so ist. Ja? Aber wir können auch rekonstruieren unter Berücksichtigung des Verständnisses für den Hund. Der Versuch, die Perspektive eines Hundes zu verstehen, hilft uns, das Verhalten unseres Hundes besser zu erkennen und vor allen Dingen besser und gerechter darauf zu reagieren. Mach's mal, wirklich. Nimm es als Übung und versetz dich mal einen Nachmittag in den Hund. Rieche, was der riecht. Guck und schau, was der sieht. Und höre, was der unter Umständen hört. Mach's einfach.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.